Heute bin ich's wieder. Und ich habe mich mit Armin Müller abgesprochen im Vorfeld, was es denn an diesem Erntedankfest für Themen geben könnte. Dann hat er mir einen Bibeltext vorgeschlagen, der mir sehr zugesagt hat. Dann habe ich ihn ein bisschen näher angeguckt und habe gemerkt, der hat es tatsächlich ein bisschen in sich. Deswegen wollen wir uns mal zusammen jetzt auf die Reise begeben und schauen, ob wir das zusammen hinkriegen. Mit 18 Jahren habe ich mich, wisst ihr ja, für ein Leben mit Jesus entschieden. Und wer die Geschichte noch nicht kennt, der kann gerne meine Osterpredigt nachhören. 2 Jahre später durfte ich dann als Missionar in verschiedenen Ländern unterwegs sein, wobei sich langsam herauskristallisiert, in welche Richtung mein Leben eigentlich gehen soll. Ich will Jesus mit meinem Leben dienen. Und das am besten als Missionar im Ausland. Um die Idee in die Tat umzusetzen, beginne ich ein Lehramtsstudium mit den Fächern Englisch und Theologie. Der Plan ist, irgendwie Lehrer im Ausland zu sein und den Menschen vom Evangelium von Jesus Christus weiterzuerzählen und nebenher irgendwie Englisch zu unterrichten. Sechs Jahre danach, im Nachhinein viel zu spät, muss ich mir eingestehen, dass ich es nicht geschafft habe und vor meinem eigenen Scherbenhaufen stehe. Mehrere Umwege und 2 Kinder später hat sich mein Lebensziel witzigerweise dennoch nicht geändert. So stehe ich nun mit über 30 zum wiederholten Mal vor dem Beginn einer neuen Ausbildung. Das war auch schon ein paar Jahre zurück. So ähnlich wie mir geht es auch den Jüngern Jesu. Auch sie stehen vor dem Beginn einer neuen Ausbildung. Eine Ausbildung diesmal, die ihr Leben verändern soll. Eine Ausbildung bei Gott. Gott in der Gestalt von Jesus Christus, der auf die Erde kommt, um uns unsere Sünden zu vergeben. Er unterrichtet seine Anhänger aus erster Hand, wie sie ein Leben nach Gottes Plan leben können. Nachdem sich Jesus für seine 12 Studenten, also seine 12 Jünger, entschieden hat, beginnt er auch gleich mit dem Unterricht, der immer auch gewisse Nähe zur Praxis enthält. Auf den Anschauungsunterricht mit diversen Heilungen und Wundern folgt die Theorie und umgekehrt. Für seine Studenten beginnt Jesus den ersten dieser Theorieblöcke auf einem Berg, der Bergpredigt, wo Jesus seinen Jünger wahrscheinlich auch weitere interessante Dinge unterrichtet, fängt mit den sogenannten Seligpreisungen an. Also zum Beispiel, selig sind die, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Das habt ihr sicherlich schon mal gehört. Dann beginnt Jesus, seine Anhänger in den unterschiedlichsten Themen zu unterrichten. Wobei es eines immer ganz zentral ist. Die Lehre vom Reich Gottes oder anders ausgedrückt, Leben im Reich Gottes. Um ein bisschen besser verstehen zu können, was Jesus damit meint, schauen wir uns zusammen einen Abschnitt aus der Bibel an. Und zwar ist es die Rede dort von seinem Reich. Ihr dürft mit mir ins Matthäus-Evangelium gehen, Kapitel 6, wenn ihr eure Bibel dabei habt. Oder ihr dürft hier vorne mitlesen. Wir lesen Verse 25 bis 34. Deswegen sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen oder trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht euch die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht, sie ernten nicht und sammeln keine Vorräte in Scheunen. Euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine Spanne verlängern? Und was sorgt ihr euch um eure Kleidung? Lernt von den Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Doch ich sage euch, selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht gekleidet wie eine von ihnen. Wenn aber Gott schon das Gras so kleidet, das heute auf dem Feld steht und morgen in den Ofen geworfen wird, wie viel mehr dann euch, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? was sollen wir anziehen? Denn nach all dem streben die Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Sucht aber zuerst sein Reich und seine Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere dazugegeben. Sorgt euch also nicht um morgen, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat genug an seiner eigenen Plage. Ich weiß nicht, ob uns dieser Bibeltext heute noch was sagt. Ich meine, wer von euch oder von uns sorgt sich schon um sein Essen oder um sein Trinken oder darum, dass er nicht weiß, was er heute zum Anziehen hat? Den meisten von uns Deutschen geht es in dieser Hinsicht relativ gut. Das war nicht immer so, werden die Älteren unter euch sich erinnern. Die Nachkriegsgeneration lebte, um zu arbeiten. Es sollte ihnen nie wieder so schlecht gehen wie zu der Zeit, in der sie vor den Trümmern ihrer Existenz standen. Deswegen sage ich euch, bezieht sich Jesus auf das, was davor gesagt wurde. Es ging um einen Vergleich zwischen Gott und dem Mammon, also dem Geld. Ihr könnt nicht beidem gleichzeitig dienen, sowohl Gott als auch Geld, eurem Besitz. Man muss eines hassen und eines lieben. Die heutige Generation sieht das irgendwie ganz anders. Wir kennen keinen Krieg oder zumindest keinen in unserem Land, hoffentlich bis jetzt. Wir wissen in den meisten Fällen nicht, was es heißt, vor den Trümmern unserer Existenz zu stehen. Wir arbeiten, um zu leben. Auf eine gesunde Work-Life-Balance kommt es an. Wir müssen also nicht mehr um jeden Preis alles für Geld tun. Also haben wir es ja verstanden, richtig? Ihr kennt die Antwort. Natürlich hat die heutige Generation nicht die Sorge, ob sie im Winter eine Mütze hat, die uns vor dem Erfrieren bewahrt. Aber vielleicht sorgt sie sich darum, ob die Wintermütze, die Mama gekauft hat, auch den richtigen Markennamen hat, der gerade hip ist. Oder so war es zumindest in meiner Jugend. Jetzt aber mal ernsthaft. Sorgen haben wir alle. Ich habe mal davon gehört, dass Singapur eine der größten Selbstmordraten unter den jungen Studenten hat, weil der Druck auf die Studenten immens ist. Der Erfolgsdruck. Jeder muss ein Studium schaffen und dann auch noch gut. Aber was will Jesus von uns hier? Leben im Reich Gottes. Okay, das heißt dann wohl auf irgendeine abstrakte Art, dass wir nur beten und ihm vertrauen müssen und dann wird schon alles gut werden. Schließlich ist hier ja von den Kleingläubigen die Rede. Ja und nein. Wir dürfen und sollen Gott unsere sorgenmachenden Gedanken abgeben. Wir sollen aber auch unseren Teil dazu beitragen, beziehungsweise unseren Verstand benutzen. Ich habe schon einige Male von Christen gehört, die eine sehr schlimme oder vielleicht sogar lebensbedrohliche Diagnose bekommen haben. Aber sie dennoch lieber sich nicht behandeln lassen möchten und sie denken, Gott wird das alles schon richten, solange sie nur genug Vertrauen haben und genug beten. Gott müsse das Problem auf irgendeine übernatürliche Weise aus der Welt schaffen. Ich glaube nicht, dass Gott von uns derart verlangt oder uns verlangt, unseren Verstand völlig auszuschalten. Warum sollten wir also nicht medizinische Hilfe in Anspruch nehmen, wenn es sie gibt? Ich will es nicht sagen, ich hätte in meinem Lehramtsstudium nur gebetet und darauf gewartet, dass Gott schon irgendein Wunder tut, um mich bei den Prüfungen bestehen zu lassen. Aber ich habe sicherlich nicht mit der nötigen Ernsthaftigkeit hinter meinem Studium gestanden. Dafür kann ich fairerweise Gott dann irgendwie auch keinen Vorwurf machen. Fassen wir also mit dem zweiten Teil von Vers 32 zusammen. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Gott lässt uns nicht hängen. Wir dürfen unser ganzes Vertrauen auf ihn setzen und er wird uns mehr als nur entgegenkommen, wenngleich wir auch dazu aufgerufen sind, unseren Teil beizutragen. Um es mit den Worten einer christlichen Buchautorin auszudrücken: Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Von dem dunklen Nachthimmel erstrahlten Streiflichtern gleich Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine eigene und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinen Augen vorbeigezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich den Herrn: Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete er: Mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie allein lassen. Erst recht nicht in deinen Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Kennen viele wahrscheinlich von euch. Mach dir keine Sorgen. Heute ist ja Erntedank. Ich wusste auch nicht, ob wir hier eine Dekoration haben. Ich kenne es nur von der Landeskirche, da ist ja immer sehr, sehr viel ausgiebig geschmückt. Aber hier müssen wir ja alles wieder abräumen. Es gibt allerlei Früchte, die dekoriert werden. Meistens liegen Brote da, Gemüse oder Kürbisse. Auf jeden Fall reichlich Getreideprodukte. An diesem Tag danken wir Gott dafür, dass er uns nach der Ernte im Herbst mit diesen Gaben so reichlich beschenkt hat. Passend dazu hören wir in unserem Bibeltext, dass wir viel mehr wert sind als die Vögel des Himmels in Vers 26. Gott ernährt sie trotzdem, ohne dass sie säen und ernten. Wir sollen uns also keine Sorgen machen. Wir hätten die heutige Predigt auch mit diesem Satz betiteln können. Dann wären wir hier schon am Ende. Es scheint aber, der Bibeltext will uns noch mehr sagen als das bis hierhin Offensichtliche. Der gesamte Abschnitt läuft auf den nächsten Vers hinzu, Vers 33. Sucht aber zuerst sein Reich und seine Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere dazugegeben. Hier müssen wir etwas genauer hinschauen. Schauen wir uns zuerst den ersten Teil des Verses an. Sucht aber zuerst sein Reich. Aha, es geht also um sein Reich, um Gottes Reich. Was meint Jesus aber hier damit? Wir sollen es suchen. Sicherlich nicht, dass es irgendwie etwas Verborgenes ist, wo wir uns auf die Suche machen müssen. Und dass wir erst bei genauerem Hinsehen erkennen können. Luther übersetzt hier mit diesem bekannten Trachtet nach seinem Reich. Etwas Altdeutsch bedeutet also ein zielgerichtetes Verlangen nach etwas. In diesem Fall also sein Reich. Die viel interessantere Frage aber ist: Was meint Jesus damit, wenn er vom Reich Gottes spricht? Im ersten Kapitel des Markus-Evangeliums heißt es, nachdem Johannes ausgeliefert worden war, Johannes der Täufer, ging Jesus nach Galiläa. Er verkündete das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Jesus knüpft also das Reich Gottes eng mit dem Evangelium zusammen. Evangelium bedeutet gute Nachricht. Das Reich Gottes ist also zum Greifen nah. Das ist wohl die gute Nachricht, von der Jesus hier spricht. Wenig später, in unserem Vers 33, ist das Reich Gottes dann schon präsent. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wie? Das Reich Gottes ist doch bestimmt irgendwas Gutes, irgendwas Übernatürliches. Es macht keinen Sinn, denkt ihr. Was aber keinen Sinn ergibt, dass nichts davon hier auf der Erde in meinem Leben zu spüren ist, nichts Übernatürliches. Das muss ich doch auf etwas beziehen, was irgendwie im Himmel erst passiert. Meine Antwort ist auch hier wieder ja und nein. Ganz sicher kannst du davon ausgehen, dass Gott im Himmel sein Reich hat und dass dir, wenn du dort bist, auch dies unmissverständlich klar sein wird. Das Krasse ist nun aber, dass sich Gottes Reich mit Jesu Leben und Menschwerdung und seinem Wirken jetzt auch auf unsere Erde ausgebreitet hat. Ich weiß, das hört sich erstmal unglaubwürdig an, da wir hier auf der Erde alles andere als himmlische Zustände haben. Gemeint ist, dass der Bereich Gottes Reich, in dem Gott unumschränkt herrscht, jetzt für jeden Menschen zugänglich ist. Gottes Wirkungsbereich, seine Welt und seine Nähe stehen jetzt jedem Menschen zur Verfügung. Eben durch Jesus haben wir jetzt schon ewiges Leben und somit Zugang zu Gottes Reich. In Johannes 17 heißt es: Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den einzigen wahren Gott, erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Jesus hat aber nicht nur vom Reich gesprochen, sondern er hat seinen Worten auch Taten folgen lassen. Er hat Zeichen und Wunder getan. Zeichen, Blinde haben wieder gesehen, Lahme sind wieder gelaufen. Das findet statt, wenn Gott die Herrschaft übernimmt. Man könnte also sagen, es gibt für jeden, der glaubt, sozusagen ein Paralleluniversum. Also, wenn jemand den Film kennt, die Matrix existiert wirklich. Parallel zu der irdischen Wirklichkeit erhalten wir Zugang zur göttlichen Wirklichkeit, zu seinem Reich, durch Jesus. Ein Beispiel, das klar macht, dass Jesus selbst in diesem Paralleluniversum gelebt hat, können wir 2 Kapitel weiter in Matthäus 8 sehen. Jesus ist mit seinen Jüngern auf dem See in einem Boot und schläft in aller Seelenruhe, während der Sturm um ihn tobt. Dabei kommen seine Jünger um vor Angst. Der Grund, warum Jesus während des Sturms schlafen konnte, war, dass er im Reich Gottes zu Hause ist. Und da gibt es keinen Sturm. Christsein ist genau das. In einer anderen Welt zu Hause sein. Und von der anderen Welt her, dieser Welt hier zu begegnen. Durch Jesus ist es jedem Menschen möglich, Gott zu erfahren, dass die Schrift, Gott so zu erfahren, dass die Schrift es hier auf Erden schon Reich Gottes nennt. Und dann bis in alle Ewigkeit. Das ist das Leben, zu dem wir berufen sind. Streck dich aus nach Gottes Reich. Als nächstes kommt der zweite Teil von Vers 33. Sucht aber seine Gerechtigkeit. Bei der Suche nach seiner Gerechtigkeit geht es darum, dass Gott für uns zum Vorbild werden soll. Seine Vollkommenheit soll unsere Vollkommenheit werden, wie wir in Matthäus 5 sehen. Das Streben nach Gottes Gerechtigkeit ist darum, die Entschlossenheit, seinen Willen zu tun. Und über diese Entschlossenheit gelangen wir in sein Reich. Hier geht es aber nicht um etwas, das wir aus uns selbst heraus tun können. Nein, Gott hat diese Entschiedenheit verheißen, zugesprochen und auch realisiert. Wenngleich er auch seine Bedingungen stellt. Das Ziel ist, unsere ganze Herangehensweise an unser Leben, unser Denken, unsere Taten samt unseren Gewohnheiten zu ändern. Und dieser schockierend gute Nachricht vom Leben im Reich Gottes Glauben schenken zu mögen. Wenn das noch nicht unser aller Erfahrung ist, zumindest ist es nicht immer die meine, wenn wir noch nicht wie Jesus im tosenden Wasser völlig in uns selbst ruhen, dann will ich uns hiermit dafür hungrig machen. Versuch, Gottes Willen zu tun. Als ich selbstständig wurde, so erzählte ein gläubiger Kaufmann, fasste ich den festen Entschluss, mit der Hilfe des Herrn, ihm mit meiner Familie in gewissenhafter Aufrichtigkeit zu dienen. So hielt ich mehrere Jahre hindurch jeden Morgen und Abend mit meiner Familie und meinen Untergebenen Hausandachten. Der Segen Gottes, den wir gemeinschaftlich vom Herrn erflehten, kehrte reichlich bei uns ein. Meine Familie erfreute sich des besten Wohlseins und allen Glücks. Auch meine Geschäfte gingen immer besser und gewannen immer mehr an Ausdehnung. Statt nun umso dankbarer mich an den Herrn zu halten, ließ ich mich durch mein betrügliches Herz verleiten, die Hausandacht auf Rücksicht auf mein ausgedehntes Handelsgeschäft aufzugeben. Zunächst ließ ich meine Leute von der Hausandacht fernbleiben und später betete ich nur noch ganz kurz beim Aufstehen mit meiner Frau. Da gebrauchte der Herr nach seiner großen Barmherzigkeit ein Mittel, das mich plötzlich wieder aufweckte und mir eine versäumte Pflicht gewichtvoll ans Herz legte. Ich erhielt nämlich eines Tages einen Brief von einem jungen Mann, der früher das Kaufmannsgeschäft in meinem Haus erlernt hatte, zur Zeit, als ich noch regelmäßig Hausandachten hielt. Man denke sich meine Überraschung und Scham, als ich folgende Worte las. Mein lieber Herr, nie, nie werde ich Ihnen genug danken können für die mir geschenkte Erlaubnis, an Ihrer Hausandacht teilnehmen zu dürfen. Die Ewigkeit wird nicht zu lang sein, um Gott zu preisen für das, was ich in Ihrem Hause gelernt habe. Hier fing ich an, meinen elenden Sündenzustand zu erkennen. Hier vernahm ich zum ersten Mal die frohe Botschaft vom heilen Christus. Hier hatte ich einen Vorgeschmack vom Frieden und der unaussprechlichen Freude, welche Christus mir erworben hat. Verzeihen Sie mir, mein Herr, wenn ich Sie bitte. Nie, nie ziehen Sie Ihre Hausgenossen die gegebene Erlaubnis zurück, an der Hausandacht teilnehmen zu dürfen. Sie haben jetzt eine zahlreiche Familie und mehr Lehrlinge als früher. Möchte Ihr Haus für alle der Geburtsort ewigen Lebens werden. Weiter konnte ich nicht lesen. Jede Zeile war für mich ein Urteilsspruch. Tief beschämt zog ich mich in mein Zimmer zurück, wo ich dem Herrn meine Sünden bekannte und ihn um Verzeihung bat. Er ließ mir ein neues Licht in meinem gebrochenen Herzen aufgehen. Von neuem weihte ich mich und meine Familie dem Herrn und tat das Gelübde, lieber einen Geschäftsgewinn dem Herrn als den Dienst des Herrn dem Geschäftsgewinn zu opfern. Leben im Reich Gottes. Zum Schluss möchte ich das Gesagte noch einmal zusammenfassen. Die gute Nachricht bedeutet, dass das Reich Gottes in unsere Welt vorgedrungen ist. Sie hat nicht erst begonnen, sondern sie existiert seit Ewigkeit und wird in Ewigkeit fort andauern. Aber sie ist vorgedrungen in unsere Welt. Wir leben sozusagen bereits jetzt und dann auch für alle Ewigkeit in Gottes Reich, aber nur durch Christus. Mach dir keine Sorgen, sondern vertraue darauf, dass Gott es gut mit dir meint. Wenngleich natürlich auch nicht immer alles genauso passiert, wie wir es immer gerne hätten. Vertrauen heißt auch, sich jemandem zu übergeben, nicht selbst zu bestimmen, nicht selbst zu wollen, auch wenn es schwerfällt. Streck dich also aus nach Gottes Reich. Mach dich der Realität, dass du bereits jetzt am Reich Gottes Anteil haben kannst, bewusst. Zu guter Letzt, versuch, Gottes Willen zu tun. Mach dein Leben im Reich Gottes zum Zentrum deiner kontinuierlichen täglichen Priorität. Letzte Bemerkung. Versteht mich nicht falsch, das Evangelium bedeutet natürlich auch, dass Jesus gestorben ist, um unsere Schuld zu vergeben. Aber die Vergebung unserer Schuld war doch nicht das letzte Ziel. Das geschah doch mit einem Ziel, dass er für uns gestorben ist. Dass wir nämlich, nachdem wir geheiligt und rein gemacht wurden, fähig werden, wieder ein Leben in seiner Gegenwart und von seiner Liebe erfüllt zu leben. Das ist doch das Evangelium. Nicht nur, dass mir und dir die Schuld vergeben wurde, sondern nachdem wir gereinigt worden sind, dass wir 24 Stunden am Tag in seiner Gegenwart erfüllt von seiner Liebe leben dürfen. Dafür bist du bestimmt. Wir dürfen jetzt gleich das Abendmahl miteinander feiern. Nutz doch diese Gelegenheit, Gott mal wieder ganz nah zu sein. Dank ihm für sein dich rettendes Evangelium und dafür, dass er mit dir zusammen den nicht immer leichten Weg in sein Reich gehen will. Und sei dir bewusst, dort, wo du nicht mehr weiter weißt, wird er dich durchtragen. Amen. Amen.